Herzlich willkommen zum Work Hard But Smart Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du aus deinem Betrieb ein strukturiertes, profitables Unternehmen machst. Du bekommst Anregungen, du bekommst Impulse, Denkanstöße, aber vor allem klare, direkt umsetzbare Tipps, mit denen du, wenn du willst, morgen schon loslegen kannst. Ohne Bullshit-Bingo, ohne Berater-Blabla. Danke, dass du dabei bist. Und nun nicht lang schnacken, rein ins Vergnügen. Herzlich willkommen bei Work Hard But Smart, dem Podcast für Unternehmer. Eine Folge zwischen den Jahren, eine Folge, nachdem ihr Weihnachten bereits hinter euch habt, vermutlich die SOS-Geschenke schon umgetauscht habt, ne? Schlips, Socke, Oberhemd, nee, andersrum. Von Mutter, ne, ist wieder da, wo es hingehört, nämlich in den Geschäften, und die Kohle steckt bei euch in der Tasche, hervorragend. Der Jahreswechsel naht, die beste Gelegenheit, um mal darüber nachzudenken, was war eigentlich so im vergangenen Jahr. Und damit ich das auch gut hinkriege, habe ich natürlich wieder zum Jahresausklang, wie kann es anders sein, Birgit Eschbach dabei. Birgit, willkommen, und wie war dein Weihnachtsfest?
Ja, vielen Dank, lieber Olaf. Mein Weihnachtsfest war in allererster Linie sehr, sehr lecker.
Das ist gut.
Das war sehr schön. Ja, toll. Mit Familie gefeiert und eine gute Zeit gehabt, mit Freunden dann auch noch. Alles toll. Und jetzt bin ich mittendrin in der schönsten, für mich schönsten Zeit des Jahres, nämlich der Phase, in der ich auf das Jahr zurückblicke und das neue Jahr plane. Und ich liebe das. Also ich habe wirklich hier die Tintenpatronen im Zehnerpack liegen. Da wird jetzt richtig viel geschrieben, getan und gemacht. Und deswegen Okay. Hast du dir jetzt nicht nur einfach deine übliche Podcast-Partnerin eingeladen, sondern ich würde mal sagen, du hast hier die Queen of Reflexion eingeladen. Also
du bist quasi on fire.
Ich bin on fire.
Okay, das finde ich toll. Und ich finde das auch toll, dass du das so toll findest, weil dann wird die Folge ja nicht ganz so düster wie eine Reflexionsfolge bei mir aussehen würde, weil ich bin ja ein großer Freund von Innovation, und Innovation bedeutet ja, heute besser sein als gestern, morgen besser sein als heute. Heißt also, dass wir uns ja in erster Linie dann, nach meinem System, damit beschäftigen müssen, was im letzten Jahr alles scheiße war. Das bringt ja aber auch nicht immer so richtig viel Spaß. Insofern freue ich mich darauf, von dir zu erfahren, wie du vielleicht mit einem anderen Approach, wie der Lateiner zu sagen pflegt, an die ganze Sache rangehst und vielleicht den Hörern mal sagen kannst, wie du, was für dich überhaupt Reflexion ist und wie du da rangehst und was du da konkret tust und wieso überhaupt Tintenpatrone.
Olaf, wir sind mittendrin in zwei verschiedenen Erziehungsmethoden.
Oh.
Stärken oder an den Schwächen arbeiten. Also ich freue mich drauf. Let's go.
Okay, das ist super. Ich bin überhaupt kein Freund davon, an eigenen persönlichen Schwächen zu arbeiten. Das finde ich totaler Quatsch. Zum Beispiel, unterbrich doch deine Podcast-Partnerin nicht immer so. Das kann ich nicht, weil ich bin ich, und wenn ich was zu sagen habe, dann muss das raus. Das bei dir genauso. Und das mag jemand als Schwäche ansehen, aber damit lebe ich. Auch andere Schwächen, die ich so habe.
Für die können wir ja noch im Nachgang, für die können wir ja 10 alternative Podcast-Tipps geben. Wenn sie uns nicht mehr hören wollen, schicken wir denen was anderes.
Ja, bitte, nur zu draußen ist ganz viel zu hören. 90% Schwachsinn, aber die anderen 10% sind super. Das stellt sich die spannende Frage, wozu wir gehören. Egal. Das ist eine Frage der Reflexion über diesen Podcast. Aber tatsächlich, die Arbeit an den persönlichen Schwächen halte ich für relativ sinnlos. Ich bin eher ein Freund davon, diese Schwächen als Teil von mir zu akzeptieren, meine Stärken weiter herauszuarbeiten. Und für die Dinge, die ich nicht gut kann, habe ich am besten ja Partner, die mit mir zusammenarbeiten, die eben die Dinge können, die ich nicht kann. Auf Unternehmensebene ist das ein bisschen anders. Ich kann ja nur besser werden, und besser werden bedeutet, dass ich das identifiziere, was nicht gut gelaufen ist, um es dann späterhin besser zu machen.
Ja.
Aber ich bin gespannt, was ist für dich Innovation und was bedeutet für dich Reflexion und was bedeutet für dich nach vorne planen? Also erstmal vom Grundsatz her, ohne dass du jetzt erzählst, mit welchem Tintenstiftfüller du dein Papier vollschreibst.
Ja. Du, das sind die großen Lebensbereiche. Also ich mache da richtig das Fass auf. Natürlich als Unternehmer schaust du, ist das immer so das Spannendste. Ja, das Erste, wo du sagst, okay, da gehe ich ran. Da mache ich wirklich eine strukturierte, also, dass ich mich dieses Wort sagen höre. Aber schaue ich mir wirklich die Einzelnen.
Wirklich strukturiert. Ich bin total gespannt. Ja, nee, erzähl weiter.
Ja.
Ja, gerne.
Aber da kommen wir vielleicht nachher in die Details. Da gehe ich gerne nachher mal in die Details rein. Also ich schaue mir wirklich an, so was habe ich, was ist im Unternehmen gelaufen, was ist gut gelaufen. Mach also eine richtige Reflexion, ja. Und auch welche Ziele hatte ich. Ich nehme mir jedes Jahr Sachen vor. Habe ich die Ziele erreicht? Ja.
Darf ich dich mal unterbrechen?
Ja.
Wenn du das machst, ich mache so eine richtige Reflexion. Erklär mal, machst du einen Kopfstand und futterst ein Stück Apfelkuchen dabei oder?
Ich wollte jetzt erst ja nur mal sagen, ich mache das sowohl, ich wollte erstmal den Überbau liefern, bevor ich dann reingehe und dir erkläre, wie ich das mache oder den Hörern. Oder,
doch mit Struktur, ich bin total begeistert, ich sag nichts mehr.
Mhm. Ja, genau, ne, weil ich gucke mir auch die anderen Themen in meinem Leben an, also ich gucke mir meine persönliche Entwicklung an, ich gucke mir an, da habe ich auch Ziele. Und das reflektiere ich. Gesundheit gucke ich mir an, Sinn gucke ich mir an, also wofür eigentlich und was will ich im Leben. Und dann ist es wirklich so, also es gibt bei mir sogar sowas wie 3- und 5-Jahresziele. Hm. Und dann gucke ich halt, was habe ich dann im letzten Jahr, wo bin ich, wo stehe ich da auf dem Weg? Und initial, das darf ich ja mal sagen, initial war das ein Buch von Lothar Seiwert, das heißt, wenn du es eilig hast, musst du langsam gehen. Und dessen Buch habe ich jahrelang wirklich zwischen den Jahren, das war echt zerfleddert, gelesen. Und da musst du auch malen, du musst Bilder malen, du musst Vision Boards machen. Mhm. Aber da kommen wir dann gleich zu.
Also du setzt dich mit einem Federkiel und einer Rolle Pergament an deinen Schreibtisch und fängst an zu schreiben, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, und ehrlich gesagt, das geht im ganzen Dezember, der ganze Dezember ist davon geprägt, weil das macht sich nicht so schnell. Ich mache es natürlich auch unter dem Jahr, also ich reflektiere jede Woche und jedes Quartal. Bei mir ist das nicht in Monate eingeteilt, sondern ich arbeite mit dem System von Weekview. Da geht es also wirklich darum, sich die Wochen anzuschauen. Und so ein Quartal ist für einen Unternehmer eine ganz tolle Zeiteinheit, weil in einem Quartal kriegst du was geschafft. Bei einem Monat kann schon mal was dazwischen kommen. Aber zu schauen, was habe ich in Q1, in Q2 und Q3 vor und dann auch nach Q1 zu sagen, wie war's? Genau, und dann analysiere ich das. Ich habe da ein dickes, fettes Buch für und das habe ich auch schon mal in einem Podcast. Ich bin dazu zu dem Thema schon mal in einem Podcast eingeladen gewesen, wie ich das mache. Fällt mir gerade ein. Mhm. Aber da habe ich das auch gesagt, dass ich mir dafür gerne auch, und das ist vielleicht jetzt auch ein Impuls für die Hörer jetzt für diese Zeit, ich mache das gerne außerhalb meiner üblichen 4 Wände. Das heißt, ich gehe in ein Hotel,
okay,
wo ich nicht auf die Idee komme, zwischendurch die Fenster zu putzen oder irgendwas zu machen. 2 Tage nichts anderes als schreiben, schreiben, schreiben.
Gehst du dann da so in die Hotellobby oder mietest du dir einen Konferenzraum oder wie machst du das?
Nee, an der Bar.
Natürlich. Du kommst aus dem Rheinland, selbstverständlich an der Bar, klar.
Ich möchte mal sagen, ich glaube, ich kenne alle Tagesbars von allen schönen Hotels in Europa.
Da trifft man ja auch die besten Philosophen, so tagsüber, exakt, so 15 Uhr beim Gin Tonic.
So. Mhm. Ja, ja. Das liebe ich einfach, ja. Das ist gut, ich mache das wirklich in der Bar, ja.
Gut, das dürfte ich nicht. So, und dann machst du es so, dass du da dein Buch vollschreibst, wie auch immer das jetzt gestaltet ist, und hast dann vermutlich irgendwie 25 Jahresziele und priorisierst du die dann, sodass du die in Quartale aufteilen kannst oder Monate? Ja. Oder also du brichst dann deine...
In Quartale, immer in Quartale. Die werden in Quartale runtergebrochen.
Ja. Wie viele Ziele hast du denn so?
20. Wenn ich jetzt mal das so zusammenfasse von den verschiedenen Bereichen.
Und die brichst du dann runter? So, ich habe hier das eine große Ziel und was muss ich quartalsweise, monatlich, wöchentlich erreichen, um das große Ziel zu erreichen? Oder nimmst du dir einzelne Ziele aus diesen 20 und sagst, das ist für Q1 dran?
Genau, das sind, ich kann das, also manchmal gibt es Ziele, die gehen wirklich das ganze Jahr durch, ja? Also ein Ziel zum Beispiel vom vergangenen Jahr war abnehmen. Das habe ich in Q1 gemacht und in Q4 und in Q2 und Q3 schleifen lassen, ja? Da war größere Sorgen. Aber die anderen Ziele, das kommt in der Tat drauf an. Ich habe also Ziele im Unternehmen, wir reden ja heute über den Unternehmensbereich.
Ja.
Ich habe Ziele im Unternehmen, die lassen sich wirklich sehr gut auf jedes Quartal übertragen und auch auf jede Woche. Und dann gibt es ganz klar Ziele, die sind temporär. Da weiß ich genau, das steht im September an. Mhm. Oder das steht im Sommer an, wenn ich weiß, es sind Sommerferienzeit. Ich mag es auch sehr.
Okay.
Ich glaube, jeder Unternehmer kann damit relaten, dass er sagt, das Vertrieb ist ja so das A und O und auch, finde ich, auch die Kernaufgabe eines jeden Unternehmers, sich darum zu kümmern.
Vertrieb
finde ich total wichtig. Ja, nützt alles nichts, wenn kein Geld in die Kasse kommt. Hm. Und da schrecken manche vor zurück und ich finde immer, Vertrieb ist Chefsache. Ich glaube, da gibt es auch ein Buch zu. Sehe ich so. Und dann habe ich immer gerne schon mal so im ersten Quartal auch ein gutes Gefühl für das Jahr. Und deswegen gebe ich dann in dem Bereich Kniegas.
Okay, es gibt übrigens auch ein Buch dazu, wer Vertrieb machen muss, ist falsch positioniert, aber es gibt Bücher zu jedem.
Wahrscheinlich Bücher zu allem. Ist ja auch, jedes Unternehmen ist anders. Bei uns ist es halt so, dass ich das mache.
Gut. Du hast das vorhin gerade eben super schön gesagt, also eins deiner Ziele sei jetzt Abnehmen gewesen, aber wir würden uns ja jetzt hier mit dem unternehmerischen Bereich beschäftigen. Ich finde, dass das genau richtig ist, sogenannte private Ziele und sogenannte Unternehmensziele miteinander zu vermischen, weil in Wirklichkeit gibt es keine privaten Ziele und keine Unternehmensziele. Es gibt nur Ziele, die du für dein Leben hast. Ganz wichtig nochmal, ich sage es in fast jeder Podcast-Folge, wir bewegen uns hier im Bereich von inhabergeführten Unternehmen. Wir sind nicht auf Konzernebene, ja, sondern inhabergeführte Unternehmen.
Ja.
Und
ja.
Ich muss als Inhaber in der Lage sein, mein Leben zu leben. Das ist nämlich der Grund, weshalb ich auf der Welt bin. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, und doch ich schon. Aber die meisten Menschen sind nicht auf die Welt gekommen, um Unternehmer zu sein, sondern die sind auf die Welt gekommen aus, was weiß ich, das kannst du ja selber ausdenken, weshalb. So. Und ich finde, dass diese sogenannten privaten Ziele genauso dazugehören wie sogenannte betriebliche Ziele, weil du keine Performance bringen kannst, wenn es dir scheiße geht. Und wenn es dem Unternehmen scheiße geht, dann bist du nicht zu Hause glücklich. Das funktioniert nicht. Das ist eine Form von Schizophrenie, die einfach nicht funktioniert. Work-Life-Balance ist Bullshit.
Exakt.
Ja, es gibt.
Da gibt's einen schönen, gibt's einen tollen Alternativbegriff zu. Grüße gehen raus an Frank Behrendt. Das, aber auch diesen Begriff haben wahrscheinlich tausend andere. Aber er macht das sehr prominent. Work-Life-Blending. Das ist es.
Ja, das ist etwas. Ja? Ja, das ist der neueste Begriff, der da so, na, das verschwimmt alles, vermischt sich alles. Das funktioniert für uns als Unternehmer mehr oder weniger gut. Für Menschen verallgemeinernd würde ich das nicht sagen. Wenn ich Stahlbau arbeite, dann will ich um 16 Uhr, 17 Uhr Feierabend haben, mich in meinen Schrebergarten setzen und Holz und Edel in mich reinschütten. Ne?
Naja, aber wenn du der Unternehmer bist und wenn wir jetzt ja hier die Unternehmer ansprechen, da finde ich, also ich habe das überhaupt nicht. Es gibt keinen Urlaubstag, an dem ich nicht arbeite.
Was ist denn Urlaub?
Gut, Urlaub ist schon das, wenn ich halt nicht zu Hause bin, also bei mir Italien, bin in Italien und mache auch einen klassischen Strandurlaub, aber dann gehe ich halt zwischendurch mal vom Strand hoch in die Hollywood-Schaukel, leg mich dahin, check meine Mails, mache mit meinem Handy was, schreib was, regel ein paar Sachen.
Das ist ja total, total klassischer Strandurlaub. Ja, aber
das, also ich finde, das ist auch ein Segen unserer Zeit. Das gab es in den 90er Jahren noch nicht. Da kam irgendwie ein Page und hat gesagt, Frau Eschbach zum Telefon. Heute ist das doch super genial, dass wir
da
jeden Tag arbeiten dürfen.
Jetzt wissen wir auch, in welchen Etablissements Frau Eschbach absteigt.
Das war so peinlich. Das war so peinlich. Das war so peinlich.
Also ich arbeite entweder in Kiel oder ich arbeite woanders. Aber, und das kann natürlich auch sein, dass ich, wenn ich in Kiel bin, mal nicht arbeite. Und das kann auch sein, dass ich, wenn ich woanders bin, mal nicht arbeite. Selbstverständlich kann ich am Vormittag mein Telefon ausschalten. Die Dinger, die haben tatsächlich einen Ausknopf, ne? Oder ich sage in meinem Büro Bescheid, pass auf, ich stelle das Telefon jetzt um. Ich bin heute Nachmittag 15 Uhr wieder erreichbar. Oder ich sitze heute den ganzen Tag am Flughafen und im Flieger. Ich bin einfach mal raus. Und am nächsten Tag kann ich dann ja meine Videokonferenzen legen oder eben auch nicht. Nur ich kann dann um 14 Uhr mir die Termine so legen, dass ich 14 Uhr vor die Tür gehe und stehe in der prallen Sonne in Catania auf dem Piazza del Duomo und futter ein Eis. Und das finde ich gut.
Ja.
Und von mir aus nennt man das Work-Life-Blending. Ich halte von dem allen nichts, ich nenne es Leben. Und mein Leben als Unternehmer, ne, work hard but smart, das ist eben ein Teil dieses smarten Arbeitens, dass ich mir meinen eigenen Arbeitsplatz als Unternehmer so eingerichtet habe, dass ich nicht ortsgebunden bin.
Das muss
nochmal.
Exakt, und das ist viel besser.
Okay.
Und das Urlaub ist zum Beispiel eines dieser 3- bis 5-Jahres-Ziele. Also das ist etwas, wo ich dann sage, wenn ich das möchte, wenn ich sage, ich möchte, also ich habe letztes Jahr, ich habe 18 Mal den Koffer gepackt letztes Jahr. Also dieses Jahr, Entschuldigung. Dieses Jahr. Also wenn ich 18 Mal den Koffer packen möchte, dann muss ich mein Arbeitsleben auch darauf ausrichten. Und das habe ich vor 3 Jahren mir vorgenommen, dass das mein Leben sein soll. Und das meinte ich auch vorhin mit diesen langfristigen Zielen, auch diese Reflexion jetzt für dieses Jahr rückblickend. Wie war das denn? Hat das gut geklappt? Mhm. Hat es mir Spaß gemacht? War es too much? Das ist dann auch eben Teil dieser ganzheitlichen Reflexion, die nicht nur jetzt auf, wie viel Umsatz habe ich mit Produkt A und Produkt B gemacht. Ne?
Ganzheitlich. Wenn du jetzt noch 360 Grad sagst, dann komme ich dir hier durch den Bildschirm geflogen.
Liebst du, ne? Diese Buzzwords. Oh, ne?
Geil. Bullshit-Bingo. Also noch einmal, dann schreie ich. Bingo. Aber ja, nichtsdestotrotz mal unabhängig von der Wortwahl, halte ich das für genau richtig, dass ich einfach die Ziele, die ich habe, auf einen Zettel schreibe und dann ist es auch egal, zu welchem Bereich ich die jetzt sortiere. Ich habe auch ganz viele Ziele, die man dem Privatbereich zusortieren wollte, nur der begrenzende Faktor für uns ist ja Zeit. Und wenn ich meine Zeit habe am Tag, so und so viele Stunden, das darf sich ja auch jeder aussuchen, wann stehe ich auf, wann gehe ich zu Bett. Und dazwischen ist eben die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und ich kann in dieser Zeit kochen oder ich kann lernen, besser Podcasts aufzusprechen oder ich lerne eine Sprache oder ich arbeite irgendwelche Dinge ab, die in meinem Unternehmen halt anstehen. Und ich finde, dass die nicht zwingend eine Priorisierung haben, sondern klar muss ich irgendwie ja auch mein Geld verdienen, logisch, ne? Aber ich könnte also auf die Idee kommen, dass das irgendwie eine relativ hohe Priorität hat. Spätestens, wenn es in den Bereich Gesundheit geht, verschieben sich aber schlagartig die Prioritäten, weil du kannst kein Geld verdienen, wenn du krank bist.
Punkt. Ja, exakt. Exakt. Und deswegen gehört auch das Gesunderhaltung zu einem Ziel, was du als Unternehmer hast, dich darum verdammt nochmal zu kümmern, dass es dir gut geht. Und wir produzieren Podcasts. Ich habe dieser Tage noch drüber nachgedacht, jetzt gerade, wo ich mich räuspere. Wir machen das jetzt ja auch gemeinsam schon ein halbes Jahr. Keiner von uns war krank. Also während der im statistischen Mittel, da weiß ich nicht schon, wie viele Leute... Sag mal ehrlich.
Ab 30 ist man nicht mehr gesund, sondern nur nicht richtig untersucht.
Nein, aber jetzt sag doch mal, ist bei uns eine Folge ausgefallen, eine Aufnahme ausgefallen, hat einer von uns 14 Tage da gelegen, war krank? Nein, waren wir nicht, weil wir uns beide drum kümmern, dass wir gesund sind.
Ja.
Also, ist so.
Ich hatte anderthalb Tage war ich mal außer Gefecht, aber ja.
Ja, ich habe auch 4 Wochen hier immer wieder gehustet und die Remote-Taste gedrückt, aber egal, du weißt, was ich meine.
Wir waren an Bord.
Das ist eine Aufgabe, die ich habe, mich darum zu kümmern, dass ich nicht funktioniere, dass es mir gut geht.
Dass es dir gut geht. Dass ich funktioniert, das wäre so ein Satz, das ist eigentlich mein Satz, ne? Und nicht deiner. Ja, dass es dir gut geht, genau.
Ja, das stimmt.
Ja, finde ich auch. So, weiter zu dem Prozess. Also du schließt dich irgendwo ein, du malst dir das alles auf, setzt deine 20, wie viel auch immer, Ziele dabei rauskommen. Ich würde dann anfangen, eine Prioritätenmatrix zu machen, eine Eisenhower-Matrix mit wichtig und dringend.
Ja.
Und würde dann die Ziele priorisieren und mir dann überlegen, bis wann ich die gerne fertig hätte.
Exakt. Also ist es so.
Und diese Ziele, formulierst du die Ziele smart, also spezifisch, messbar, erreichbar und so weiter, terminiert? Oder sind das mehr Ziele im Sinne der Formulierung eines wünschenswerten Zustandes in der Zukunft?
Also zunächst mal mache ich exakt das, ich sammle Ziele. Also wo ich wirklich, da lasse ich mir, habe ich so richtige Kästchen und da wird erstmal eine Überschrift reingeschrieben und dann gibt es so Phasen, wo ich einzelne Ziele vertiefe, wo ich also mich mit einem Ziel beschäftige und dann da Notizen zu machen. Du kannst es als Mindmap machen, wie auch immer. Also da wird das Ziel vertieft. Und das ist aber nur die Sammelphase. Und dann geht das aus dieser Sammelphase, die fürs ganze Jahr gilt, geht es dann hin und dann wird übertragen in eben, also was sind jetzt die Ziele für 2025 gewesen? Dann wird das erstmal in 5 Bereiche aufgeteilt, vier Lebensbereiche ist das aufgeteilt. Dann schreibe ich mir die in diesen 4 Lebensbereichen untereinander. Und dann gehe ich hin und mache als nächstes dann Q1, Q2 und verteile es dann, wenn es denn schon geht, in Q1 und Q2 und ansonsten gehe ich halt wieder zurück. Aber um das, genau, und so plane ich das und um das und nur damit kann ich dann natürlich auch die Reflexion machen, weil ich mir dann wirklich anschauen kann, okay, was war da? Und zu deiner Frage, sind das smarte Ziele, sind das messbare Ziele? Das kommt in der Tat drauf an. Es gibt auch Ziele, die sind nicht messbar und nicht smart formuliert.
Da möchte ich dir mit unter anderem Peter Drucker antworten, was nicht messbar ist, existiert nicht.
Aber es gibt manchmal so Sachen, ich hatte zum Beispiel für dieses Jahr jetzt Reflexion, wir hatten vorgehabt, eine Podcast-Reise mit unseren Podcast-Hosts zu machen. Das war im vergangenen Jahr schon mal ein Thema, ein Wochenende, wo alle Hosts zusammenkommen, wir irgendwo an einem tollen Platz sind und 3 Tage Content produzieren, aber auch 3 Tage im Austausch sind. Und das ist dann nur mal als Idee da drin. Und diese Idee habe ich dieses Jahr nicht weiter verfolgt. Und deswegen war es auch nicht messbar im Sinne von 20 Leute eingeladen.
Vielen Dank.
Ja.
Das ist eine wunderbare Differenzierung, auch für die Hörer. Eine Idee ist kein Ziel. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, weil eine Idee ist eine Idee. Man könnte ja mal, das ist auch okay, wenn es ein Ziel wird, muss es smart sein. Spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch, irgendwie so. Also mit anderen Worten, für mich es muss messbar sein. So, das ist jetzt mein Credo.
Ja, verstehe, ne?
Und dann
verstehe.
Wird aus einer Idee, ja. von denen ich auch 7 Millionen habe,
ja.
wird dann ein Ziel. Ja, ich kann es messen.
Ja, sehr gut, das nochmal zu unterteilen. Und das ist vielleicht halt, weil in meinem Buch dann eben auch diese Ideen sind und da, ich habe keine separate Seite Ideen, sondern das ist eben diese Zielesammlung. Aber du hast vollkommen recht, wenn es ein Ziel sein wollen, muss ich sagen, 3 Tage im Juni mit 10 Leuten. Dann habe ich da yeah. messbare Sachen hinter.
Ja, yeah. Also Juni wäre dann schon terminiert. Das würde ich im ersten Schritt gar nicht machen, sondern ich würde, oder andersrum, ich mache es so, dass ich Objectives formuliere.
Mhm.
Ein Objective ist ein wünschenswerter Zustand in der Zukunft. Ein Objective könnte zum Beispiel sein, ich möchte weniger Termine im Bereich, was weiß ich, Beratung für Farbenbücher machen.
Ja.
Okay?
Ja.
So, das ist ein wünschenswerter Zustand in der Zukunft, dass ich davon weniger Termine mache.
Ja.
Und alles, was ich so an Zielen, an Ideen habe, an was auch immer mir so einfällt, versuche ich genau in dieser Form zu formulieren.
Mhm.
Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ich in der Reflexion ein Problem identifiziert habe, dann formuliere ich jedes Problem in eine Frage um. Und das hat einen psychologischen Effekt. Ich will ein Beispiel geben. Ein Problem ist, im letzten Jahr ist der Mandatsaufnahmeprozess permanent falsch gelaufen. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt aber das Gleiche nehme und formuliere es in eine Frage um, dann lautet das, was kann ich in Zukunft tun, damit der Mandatsaufnahmeprozess besser läuft? Der psychologische Unterschied ist, dass ich bei dem einen ein Problem habe und mich scheiße fühle und bei dem anderen, wenn ich die Frage formuliere, gerate ich sofort automatisch, ohne dass ich was dagegen tun kann, in den Lösungsmodus. Mein Gehirn, ne? Mein Gehirn fängt in dem Moment.
Beschäftigt sich mit der Lösung und nicht mit dem Problem.
Sofort.
Ja, mega. Sehr, sehr gut.
Ja, und das ist ein Automatismus, gegen den kannst du dich im Zweifel gar nicht wehren. Und wenn dir dann schon beim Formulieren der Frage die Lösung in den Kopf reinschießen, dann sofort zum Griffel greifen und aufschreiben oder schreibt es irgendwo anders hin, damit dieser Gedanke nicht verloren geht. Der ist meistens gar nicht so schlecht. In der Unternehmensberatung zum Beispiel gehen wir auch mit Falsifizierungsprozess vor. Das heißt, wenn wir ein neues Projekt kriegen, dann treffen wir beispielsweise, ein Unternehmen macht zu wenig Umsatz.
Ja.
Dann treffen wir erstmal eine Annahme und sagen, das könnte da und da dran liegen. Und dann versuchen wir, diese Annahme zu falsifizieren.
Mhm.
Also herauszufinden, warum die Annahme falsch ist. Nicht, warum die richtig ist, sondern warum sie falsch ist. Und häufig ist es so, dass der erste Aspekt, der so innerhalb von 10 Sekunden kommt, dass das auch die Lösung ist.
Stark.
Und das ist ein Tool. Das ist ein Tool, das in großen Unternehmensberatungen eben eingesetzt wird, um sich so einem Projekt zu nähern, damit du nicht erstmal 5 Tage lang recherchierst, was da das Problem sein könnte, sondern du fängst einfach mit irgendeinem an und auf dem Weg kommst du zur Lösung.
Wir haben jetzt ja die Folge, mach doch bitte, bitte, bitte dazu mal, wenn du da fit drin bist, mach bitte dazu mal eine separate Folge. Weil das fände ich wirklich spannend, mal zu hören, wie man das angeht. Du meinst die OKR-Methode, auf die du jetzt ansprichst?
Ja, das Letztere war mehr oder weniger die Art und Weise, wie nähe
ja.
ich mich einem Projekt.
Ja.
Das davor war in der Tat die Frage des wünschenswerten Zustandes in der Zukunft. Das ist Objectives.
Ja.
Und wenn ich Objectives sage, dann schließt sich schlagartig Key Results hinten an und dann bin ich genau bei OKR. Das heißt, diese Objectives, die ich in der Zukunft erreichen will,
ja.
ich muss auf dem Weg dorthin messen, ob ich denn auf dem Weg dorthin bin. Und das mache ich durch die Key Results. Und das ganze Set nennt man OKR, Objectives und Key Results.
Und du machst es ja auch noch mit dem Zielbild. Ne? Also das heißt, ihr geht ja auch ein bisschen in dieses, dass ich also das visualisiere und ein Zielbild im Auge habe. Das ist ja.
Das sind die Objectives.
Ja. Mhm. Ja, okay.
Also wenn
ja, das machen, glaube ich, aber auch nicht alle so mit diesen.
Nein.
Wirklich mit einem visualisierten. Das ist bei dir schon, glaube ich, oder bei euch anders. Ne?
Ja.
Deswegen mach da bitte, bitte, bitte mal eine Folge zu. Ich finde, das kann ein Deep Dive vertragen.
So, okay,
ja. Ja, würde ich machen.
Ja.
Würde ich echt machen.
Ja, nur.
Weißt du, und wenn wir waren jetzt auch so ein bisschen, wir sind so ein bisschen vom Thema ab.
Das ist uns ja noch nie passiert.
Wir haben jetzt ein bisschen über die ist es noch nie passiert. Wir haben über die Jahresplanung gesprochen. Wenn ich jetzt aber, vielleicht ist aber auch wichtig, man muss wissen, wie plant man, um dann zu sagen, wie schaut man hin, wie schaut man zurück. Und wenn ich zurückschaue, dann gucke ich mir diese 4 Lebensbereiche wirklich an oder diese 4 Themenfelder.
Kannst du die sagen?
Naja, das, was ich vorhin gemeint habe, das ist einmal das Unternehmen, das ist Gesundheit, das ist Privatleben und das ist Sinnhaftigkeit. Also mein Sinn, mein Privatleben, Familie, Freunde, Gesundheit, da ist dann
alles Mögliche drin.
Und das Unternehmen. Ja. Also das sind die vier Bereiche.
Okay.
Ja, ja. Und dieses Sinn ist mehr so das Why. Das ist jetzt nichts Spirituelles, dass ich jetzt da.
Naja, ich mach's genauso. Ich habe auch vier Bereiche.
Okay.
Und die sind artverwandt.
Ja, klar. Also du bist ja gleich, wirklich, ich sollte hier raushauen, ja. Und du machst hier den Mr. Mysterious. Nee, komm.
Also meine vier Bereiche sind Freiheit, mhm. Gesundheit, mhm. Lifestyle und Finanzen. Mhm. Das sind die vier Bereiche, die meine Lebensbereiche sind. Und die versuche ich dann mit Objectives zu formulieren. Ich möchte so und so leben. Ich möchte, also Freiheit ist ja auch so ein
ist wie bei mir da mit dem Sinn, ne? Das ist sowas, wo du denkst, so, wie hört sich das jetzt an? Ne?
Genau. Und mein Sinn, da, bei dir, du nennst es Sinn. Ich habe meinen Sinn spezifiziert, der heißt nämlich Freiheit.
Ja.
Und jetzt muss ich für mich natürlich definieren, was bedeutet Freiheit eigentlich? Mhm. Ja, Freiheit per se ist die Abwesenheit äußerer Zwänge. Also versuche ich, alle äußeren Zwänge, soweit das irgendwie möglich ist, ich bin ja auch ein Sozialwesen und lebe in sozialen Gemeinschaften, aber ich versuche, die äußeren Zwänge, wie es irgendwie geht, zu eliminieren. Was natürlich für meine Berufswahl eine glatte Eins ist, denn als Steuerberater hast du ja so gut wie gar keine äußeren Zwänge, keine Gesetze, keine...
Wahnsinn, du lebst auch von Terminen und Gesetzen und genau. Naja, aber du bist ja nicht nur Steuerberater, du bist ja auch Strategieberater.
Augen auf bei der Berufswahl, sage ich da nur. Ne? Also ich habe eine Trick für diejenigen, die jetzt da so ein bisschen vor den Empfangsgeräten draußen sitzen und sich die Frage stellen, wie soll ich das denn jetzt machen und aufschreiben und so weiter. Das ist ja hier, geht ja in Richtung Tagebuch führen und Poesiealbum. Mach mal Folgendes. Ich bin relativ sicher, dass die absolute Majorität von euch da draußen im Auto sitzt und die ganze Zeit am Sammeln ist. Mit sich selbst. So, und stellt euch doch mal diese Fragen. So, was hat mich im letzten Jahr total genervt? Was fand ich toll? Wovon will ich mehr? Wovon will ich gar nichts mehr? Und dann macht ihr Folgendes. Dann nehmt ihr das mit eurem Handy einfach auf. Ja, jedes Handy hat irgendwie so ein Sprachaufzeichnungsgedöns. Nehmt das auf und redet. So wie euch der Schnabel gewachsen ist, alles, was euch in den Sinn kommt, einfach so wie in so einer super Therapiesitzung. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht irgendwo aus Versehen am Deich vorbeifahrt und im Wattenmeer landet. Aber
Olaf, darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Ich weiß genau, unbedingt. Was du meinst. Bist du auch schon mal eine Autobahnausfahrt weitergefahren, weil du noch nicht fertig warst?
Nein.
Ich schon.
Pass auf, ich bin losgefahren, hab mich geärgert über irgendwas, hab geredet und in Hannover habe ich auf die Schilder geguckt. Ich bin in Kiel losgefahren.
Und wolltest gar nicht nach Hannover?
Nein, ich wollte nur meine Ruhe auf der Autobahn haben. Da wurde ein 6-Stunden-Trip draus, also 3 Stunden okay. Hin und 3 Stunden wieder zurück. Ich war völlig im Tunnel und wie gesagt, irgendwie kam dann Hannover Langenhagen. Da habe ich gedacht, warte mal kurz, was ist das denn jetzt hier? Ich habe auch nicht gemerkt, dass ich durch den Elbtunnel gefahren bin.
Ja.
Also das ist ja sonst normalerweise irgendwie so ein Spot, den man so, wo man entweder davor steht, aber man könnte rausfinden, dass man im Tunnel ist. Ich habe das nicht gemerkt, weil ich mich so geärgert habe und mich haben viele Dinge beschäftigt.
Ist auch ein Unternehmer-Hack, ins Auto ja. Setzen.
Du darfst das bloß nicht mit dem Elektroauto machen, aber das ist eine andere Geschichte. Also wenn ihr das aufgenommen habt, dann könnt ihr in eine KI eurer Wahl nehmen und ladet einfach diese Sounddatei in die KI oder lasst sie vorher transkribieren oder wie auch immer ihr das macht, ist vollkommen wurscht. In jedem Fall gebt ihr dann einfach der KI die Aufgabe, das einmal durchzusortieren und auszuformulieren. So, das ist der erste Schritt. Dann werden eure Gedanken automatisch von der KI sortiert. Hervorragend. Klappt. Und als zweites könnt ihr der KI sagen, hallo, du bist Spezialist für Objectives und Key Results und aus diesem ganzen Gelaber, was ich dir da hochgeladen habe, formuliere mir daraus bitte für das Jahr 2026 Objectives im Sinne von OKR. Mhm. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Also die KI kann das nicht so gut, ne? Ihr habt dann zwar so Objectives, die so auf 90% sind, aber so den richtigen Twist und der auch wirklich auf euch passt und zu eurem Unternehmen passt und so weiter, da muss man noch ein bisschen Feintuning machen. Aber das meiste davon habt ihr dann schon. So, und dann habt ihr die Objectives. Und mit denen geht ihr dann schon mal los. Ihr habt diesen Katalog und dann könnt ihr es machen, wie du das machst, Birgit, dass ich eine Priorisierung da reinbringe. Wie gesagt, Eisenhower-Matrix. Wichtig und dringend unterscheiden. Ist das jetzt wirklich einfach nur, bin ich da wirklich genervt oder muss ich da was dran ändern? Kann ich was dran ändern? Kann ich es beeinflussen? Und der Rest ist nach Goethe. Ne? Erfolg hat 3 Buchstaben. T-U-N. Ihr müsst es machen.
Also ich fand das eine ganz schöne Idee mit der Sprachnotiz und das in die KI reinhauen. Ich bin selbst ein ganz großer Fan dessen, was da mittlerweile möglich ist. Ich möchte dennoch ergänzend eine Alternative vorstellen. Das ist das Schreiben. Du hast vorhin gefragt, wieso Tintenpatronen? Weil ja, ich schreibe mit Füller. Das ist mir egal, ihr könnt es auch mit dem Stift, einem Bleistift, einem Kugelschreiber machen. Es geht nur darum, dass beim Schreiben eine engere Verknüpfung mit deinem Gehirn geschieht. Also ich schreibe zum Beispiel jeden Morgen gefühlt so eine halbe Stunde, ohne den Stift abzusetzen. Einfach, was mir in den Kopf kommt. Und das ist eine Meditation. Als Unternehmer die Sachen aufzuschreiben mit deinem Stift, auch deine Tagesplanung mit einem Stift zu machen, bei aller Digitalisierung. Natürlich habe ich meinen Kalender, jetzt gucke auf meinen Bildschirm und da sehe ich meine Termine und ich gucke mehr auf meinen digitalen Kalender. Aber trotzdem gibt es jede Woche von mir einen handgeschriebenen Kalender, in dem ich das auch nochmal per Hand aufschreibe, dass wir heute um 10.30 Uhr Podcastaufnahme haben. Mhm. Und diese Methode, die Verknüpfung linker, rechter Gehirnhälfte mit linker, rechter Körperhälfte, also was passiert da auch beim Schreiben, das ist eine tolle, tolle Methode, die ich gerne mit reingebe.
Super. Steht schon in einem großen, dicken Buch, das es schon ganz lange gibt, Gedanke, Wort und Tat.
Ja. Ja.
Also deine Gedanken, wenn du die in Worte verwandeln willst, dann musst du diesen Gedankenwust in deinem Kopf zu einem Satz formulieren. Ansonsten kriegst du ihn ja nicht aufs Papier. Und dadurch zwingst du dich, aus deinen Gedanken Worte zu machen und damit strukturierst du sie. Und dann kommt Tat. Ja, achtet auf eure Gedanken, denn die werden Worte. Achtet auf eure Worte, denn die werden zu Taten und so. Steht übrigens Gedanke, Wort und Tat, ne? Kommt aus der Bibel.
Nicht das schlechteste Buch.
Das nur am Rande.
Wir waren gerade bei dem Thema, wie ich diese Reflexion mache. Da hast du ja gefragt, welche vier Lebensbereiche ich da habe. Ja. Und dann wir haben hier so ein bisschen Sprungkonversation betrieben, aber du hast ja hier ein Megabrain in der Podcast, im Podcaststudio sitzen. Ich finde wieder zurück zu der ursprünglichen Frage, die du mir gestellt hast. Also diese Analyse, wie ich diesen Jahresrückblick denn mache mit diesen vier Bereichen. Mhm. Genau. Also ich gucke mir an, welche markanten Ereignisse und Erfahrungen gab es. Und auch, was waren wichtige Menschen in dem Teil. Also das ist auch bei mir schon in diesem Weekview-Buch so vorgegeben. Dann habe ich den Bereich Lessons Learned. Dann schaue ich mir für diese vier Bereiche an, welche Erkenntnisse ziehe ich daraus und welche Einsichten. Und das mache ich erstmal, das ist erstmal mein Jahresrückblick für die vier Bereiche. Dann erst geht's in die Details. Dann ziehe ich also wirklich ein Resümee und dann kommen wir dahin, was du eingangs gesagt hast. Welche meiner Stärken haben mir zu Erfolgen verholfen? Was hat mich begeistert? Und wie kann ich dieses Potenzial auch noch besser nutzen? Und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema mit den Schwächen. Worin haben meine Schwächen gelegen? Und was ist mir besonders schwer gefallen? Also sich auch das immer mal zu fragen, wenn einem etwas schwer fällt, ja, was ist, kann ich daraus ja auch ein Learning ziehen und kann sagen, dann mache ich das eben anders. Kann ich mich in einer dieser Schwächen irgendwie positiv entwickeln? Und wenn ja, prima, was braucht's dafür? Kann ich das alleine? Brauche ich externe Hilfe? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Oder ich sag eben, nee, dann fokussiere ich mich doch weiter auf meine Stärken. Dann finde ich einen ganz tollen Punkt, welche Beziehungen habe ich in diesem Jahr geprägt und wodurch? Und da kannst du wirklich deine ganzen Stakeholder durchgehen. Du kannst auch gucken, wo lähmt dich zum Beispiel was? Finde ich, da können viele Unternehmer was mit anfangen, dass manchmal ja so Tage ins Land gehen, wo du dich mit Sachen beschäftigst, die nichts mit deinem Unternehmen zu tun haben, die dich blockieren und wo du echt denkst, ey, was für eine verlorene Zeit. Also sich deswegen auch das anzuschauen. Und dann, jetzt muss ich klein geschrieben. Genau. Wodurch kann ich selbst im neuen Jahr für andere wirklich auch ein Gewinn sein. Also auch nochmal nicht nur immer so auf sich selbst zu schauen, sondern im Team, bei meinen Kollegen, bei meinen Mitarbeitern, bei Kunden, bei wem auch immer, was kann ich machen, damit es denen besser geht? Das finde ich auch sehr schön, oder?
Ja, das ist super schön und ist auch eine schöne esoterische Frage und das ist eine der wichtigsten.
Oh, ich bin überrascht über den Twist.
Du bist überrascht, ich freue mich. Also wenn du Dinge für dich machst, ne, dann wird's scheiße. Versuch, anderen hilfreich zu sein und dann hilft es auch dir. Also ich bin nun Berater, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwelchen Leuten bei irgendeinem Scheiß zu helfen.
Ja.
Das ist mein Leben. Ich tue wirklich nichts anderes, als die Probleme anderer Leute zu lösen. Und das erfüllt mich, das bringt mir Spaß. Mir wäre manchmal lieber, die hätten die Probleme nicht oder auch andere Probleme. Andererseits kann man dann sagen, okay, davon lebe ich auch ein Stück weit. Was mich morgens aufstehen lässt und motiviert in den Tag gehen lässt, ist, dass ich wirklich einen Unterschied machen kann. Das freut mich. Und das ist eigentlich mein Lohn, den ich so erziele. Das ist
ein Antrieb, ne?
Jein, da müssten wir ein bisschen tiefenpsychologischer werden. Das werden wir heute nicht. Aber in jedem Fall ziehe ich da eine tiefe Befriedigung daraus, am Ende des Tages nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, du hast was bewirkt. Und was ich als totale Zeitverschwendung empfinde, ist, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst, wo du nichts verändern kannst, positiv.
Ja.
Das nervt mich zu Tode.
Ja, ich meinte jetzt auch gerade bei den Beziehungen, wollte ich auch mal so ein Beispiel geben, was jetzt losgelöst dessen davon ist, ne, dass ich anderen helfen möchte. Sondern manchmal gibt's auch so Beziehungsthemen, wo dich was richtig ärgert. Wir hatten jetzt gerade so einen Fall, da hat ein Kunde von uns unsere Kunden angerufen und hat gesagt, er hätte eine günstigere Möglichkeit, Podcasts zu produzieren und ob sie nicht mitkommen wollen. Ich bin bald ausgeflippt.
Das
und
ist
da
ja
kann ich mich
freundlich.
Drei Tage drüber aufregen. Das ist freundlich, ne?
Mhm.
Und das ist dann auch sowas, so nach dem Motto, reflektier das nochmal, warum ist das passiert, warum triggert dich das? Und mittlerweile, jetzt mache ich das ja schon einige Jahre, dass ich so lebe mit meiner Reflexion und mit meinen Plänen. Und bei mir in der Firma, die haben alle gesagt, Birgit, du musst da was reagieren. Habe ich gesagt, sag ich, weißt du, was wir machen? Wir machen exakt gar nichts. Wir atmen weiter und konzentrieren uns ab jetzt auf etwas ganz anderes. Ich habe es wirklich, also das ist, da bin ich, du willst jetzt sagen, fast buddhistisch, da kann ich wirklich sagen, ist mir noch nicht mal einen zweiten Gedanken wert, weg damit. Und das ist schön, das ist auch etwas, was du, wenn du dich häufig reflektierst und wenn du in Beziehungssachen, in für andere Menschen Sinn geben, wenn du dann auf einmal merkst, da sind irgendwelche Sachen, die dich stören, dass du dich nicht lange drüber aufregst, sondern einfach Boris Becker hat immer gesagt, new balls please, das ist eines meiner Lieblingszitate.
Mhm. Ja, da kommt jetzt der Buddhist in mir durch, der dann dir jetzt antworten würde, ohne dass wir da tiefer einsteigen. Bist du da wirklich und in echt? Hast du da wirklich deinen inneren Frieden mitgemacht?
Total.
Oder hast du einfach, ich weiß, oder hast du einfach nur keinen Bock, dich weiter damit zu beschäftigen, weil es dich zu Tode nervt?
Dann ist
Ersteres.
Das ist Egoismus.
Ersteres.
Ja.
Das ist echt. Das ist gut. Beim zweiten dauert es nur bisschen länger, da kommen ganz viele Sachen dazu, die du einfach in so einen Schnellkochtopf packst, einen nach dem anderen und irgendwann fliegt der Deckel weg. So, und wenn du sagst, ja, das ist mir kein zweiten Gedanken wert und so weiter, stell dir nicht, ich frag dich jetzt nicht, aber du kannst dir selber die Frage stellen, ist das Topf 1, ich bin damit durch oder ist es Topf 2, ich sperre das weg und will nicht drüber nachdenken, weil es mich wirklich nervt.
Bin ich bei dir, das ist natürlich wirklich und das darf nicht passieren. Aber es ist doch schöner, wenn man im Laufe eines Lebens, eines Unternehmerlebens dahin kommt, dass man sagt, man kann mehr Sachen in den Topf einschmeißen und schafft das für sich zu sagen, ach, ist nicht zu ändern, nicht drüber aufregen, weg. Und dann hat man natürlich noch die anderen Sachen, die einen, also wo man aufpassen muss, dass der Deckel nicht platzt und man dann irgendwann vorm Scherbenhaufen steht.
Genau. Und dann brauchst du noch die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Wollen wir mal tief in deine Sachen reingehen, in deine Analyse, wo du sagst, was wichtig wäre?
Tatsächlich mache ich es, also ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich mache es genauso wie du. Ich habe eine etwas andere Vorgehensweise. Ich nehme mir zum Beispiel Malblöcke, wie die früher aus der Schule, aus dem Kunstunterricht, weil ich da einfach mehr Platz auf dem Blatt Papier habe. Und ich nehme mir besondere Stifte von einer besonderen Marke, die ich mir besonders gerne gekauft habe, weil sich das gut anfühlt für mich. Ich sorge dafür, dass ich Ruhe habe. Ich habe meine Kopfhörer auf, ohne Musik, aber ich habe hier Sound, hier Noise Reduction auf, damit ich nichts höre. Und fange dann auch an zu malen. Ich, aus irgendwelchen Gründen male ich andauernd Kästchen und Pfeile und überlege mir so, was war denn besonders scheiße, was nervt mich, was möchte ich gerne anders haben. Also ich bin nicht so gut darin, jetzt mir die Frage zu stellen, was habe ich jetzt letztes Jahr ganz besonders gut gemacht? Das bin ich nicht. Ich kann nur sagen.
Woran liegt das?
Das hilft mir nicht. Ich bin gut, das weiß ich, aber was habe ich jetzt besonders gut gemacht? Scheiß der Hund drauf. Erzählt nicht, interessiert keine Sau. Was mich interessiert ist, was muss besser gemacht werden? Wie komme ich voran? Wie kann ich mich weiterentwickeln als Mensch, auf geistiger Ebene, auf körperlicher Ebene? Wie kann ich anderen Menschen noch besser helfen, als ich das jetzt schon mache? Wie kriege ich meine Mitarbeiter ins Boot? Wie vermittle ich da meine Philosophie, die ich ja absolut habe? Wie begeistere ich andere Menschen dafür? Ist mir das gelungen? Oder anders gefragt, an welchen Stellen ist es mir nicht gelungen? Was muss ich tun, damit es mir besser gelingt? Also man könnte auch sagen, und das ist eigentlich, wer mich näher kennt, weiß das, mein Antrieb oder einer meiner Antriebe ist eigentlich Unzufriedenheit. Ich bin nie zufrieden, nie. Und ich kann mich auch nicht über irgendwelche Sachen freuen. Ein Erlebnis habe ich da, ein Psychologe tatsächlich kam auf mich zu und sagte, ja, Olaf, du hast jetzt die Steuerberaterprüfung bestanden und was macht das mit dir? Wie meinst du nur das? Was macht das mit mir? Ja, Steuerberater prüfen, das ist ja eine der schwersten, die wir hier in Deutschland haben. Und nun hast du dir bestanden. Und welches Gefühl gibt dir das für dich selber? Weil ich dann eigentlich gesagt, du, entschuldige, ist mir scheißegal, war eine Aufgabe, habe ich erledigt, weiter. Ich muss da jetzt was mitmachen. Die Prüfung zu bestehen hilft mir nicht. Das war vorgestern. Heute ist übermorgen. Also geht's weiter. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mich auf Erfolgen ausruhen und sagen, oh, toll, dass ich das jetzt erreicht habe. Sondern ich habe eine Aufgabe gestellt bekommen, die habe ich erledigt. Da kann ich mich irgendwie eine halbe Stunde drüber freuen, wie toll ich das gemacht habe. Was mache ich jetzt da draus? Und ich bin leider, oder was heißt leider, ich bin so, dass ich mir angucke, was war scheiße und wie kann ich es besser machen? Unzufriedenheit. Habe ich akzeptiert.
Was glaubst du? Das ist sehr spannend. Da kommen wir ja aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Du hast viele Unternehmen, du kannst es wirklich beurteilen, weil du ganz viele Unternehmen genau in diesen Themen berätst. Was glaubst du, ist letztendlich der erfolgreichere Weg? Glaubst du, dass die Menschen erfolgreicher sind? Und ich stelle die These ab, ich glaube, dass Menschen wie du erfolgreicher sind, die es so machen, die immer weiter, also wie Sportler gucken, hey, ja, ich zwar Olympia, aber scheiß auf Olympia, jetzt kommt als nächstes die Weltmeisterschaft. Und Leute wie ich, die dann erstmal ins Eiscafé fahren, sich feiern und sagen, Mensch, wie schön und was geht's mir gut und die sehr in dieser Freude. Also ich bin insgesamt möglicherweise ein gut gelaunter Mensch dadurch, aber erfolgreicher wäre ich wahrscheinlich, wenn ich so wäre wie du. Kannst du das urteilen, ja, bemessen?
Ja, kann ich.
Erzähl.
Kann ich. Scheißegal. Erstens. Zweitens hängt das extremst davon ab, was du überhaupt als Erfolg definierst. Wenn du Erfolg definierst als Bankbestand, dann kann ich es nicht beantworten. Da führen beide Wege irgendwie nach Rom. So, und wenn du von deinem Typus her eher so drauf bist, dass du dich sozusagen auf die schönen Dinge konzentrierst und den Sonnenuntergang genießt und dann hast du einen Aperol Spritz in der Hand und sagst, Mensch, das habe ich mir jetzt verdient und mir geht's jetzt gut, dann bist du erfolgreich. Und das kann ich aber nicht. Klar, ich kann im Sonnenuntergang sitzen und einen Aperol Spritz trinken, auch ganz viele, und mich freuen, dass ich mir das leisten kann, hier zu sitzen. Und dann ist aber auch gut. So, und dann,
aber guck, das mit dem Leisten ist vielleicht auch interessant. Kommt man von dem, also bei mir ist das Leisten, dass ich mir die Zeit dafür nehme, dass ich sage, ich mache das jetzt.
Du, ganz
oder
ehrlich,
kommt man von dem Leisten, gibt's Menschen, die finanziell stärker angetrieben sind und deswegen auch mehr Druck haben und da mehr Ehrgeiz auch haben, vielleicht, was ja schön ist, nochmal. Also
ich glaube, dass das eine sehr verlogene Diskussion ist. Alle Menschen, die Kohle zum Unterflügen haben, setzen sich hin und sagen, Geld ist ja gar nicht wichtig. Und diejenigen, die nicht erfolgreich sind im Sinne von Geld auf dem Konto, die setzen sich hin und sagen, nein, dass ich mit meinen Lieben zusammen bin, das ist mir viel wichtiger. Ich halte das alles für eine schräge Diskussion. Geld ist nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist es, gut zu sein. Aber weil ich gut bin, will ich da auch Geld für haben. Das ist ein Gradmesser für mich.
Naja, ich glaube, dass ganz viele Unternehmer ja auch immer wieder mal, jeder hat auch ja Sorgen und das und dann oder hast Ziele, du kannst es ja nennen, wie du willst.
Du hast einen Film im Kopf. Du möchtest gerne in Italien rumsitzen, Pasta Vongole trinken, essen und dir dabei eine Flasche Weißwein reinschütten. Super.
Den Weißwein brauche ich nicht mehr.
Okay, Glückwunsch.
Ja.
Ich auch. Also im Sinne von, ich will neben dir sitzen.
Ja.
Oder in einem anderen Ort oder in Sizilien oder weiß der Pilz wo, will Pasta Vongole in mich reinstopfen und auch kein Weißwein trinken, aber dann vielleicht irgendwas anderes. Und Zeit, Birgit, ist dabei nicht unser begrenzender Faktor. Auf keinen Fall. Der begrenzende Faktor, in Italien zu sitzen, Pasta Vongole zu essen und Weißwein in sich reinzuschütten, ist nicht Zeit. Der begrenzende Faktor ist Geld. Du kannst Zeit haben zum Unterflügen, du kannst aber zu Hause sitzen, auf deinen Deich gucken und den Schafen beim, was auch immer Schafe tun, zugucken. So, das ist Zeit. Aber wenn du dich ins Flugzeug setzen willst, um nach Italien zu fliegen, da brauchst du echt Patte für, sonst geht das nicht. Fertig. Und deswegen, die meisten Menschen, die ich kenne, die versuchen mit so einer Pseudobescheidenheit da um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, also, ja klar, kann ich mir das leisten. Natürlich fahre ich S-Klasse, selbstverständlich. Aber weißt du, ganz ehrlich, ne, Geld ist ja nicht alles.
Wollen wir nochmal, ich würde es wirklich gerne hören, um nochmal in deinen Jahresrückblick reinzugehen. Du hast also gesagt, du...
Naja, also... Ich schreibe mir, wie du das auch machst. Also ich setze mich da hin und gucke aus dem Fenster oder wo immer ich hingucke und habe nach Möglichkeit Ruhe und schreibe mir alle die Dinge auf, die mir aufgefallen sind, die nicht gut funktioniert haben oder die ich anders haben möchte, die mich genervt haben. Mhm. Mir geht's dabei primär um mein persönliches Empfinden. Ja, es gibt in meinen Filmen gibt es 5000 Dinge, die man anders machen könnte, aber nur 3000, die mich nerven. So, und dann nehme ich mir diese, naja gut, alle 3000 fallen mir jetzt nicht auf einmal ein, aber die, die mir einfallen, das sind ganz offensichtlich dann ja die, die mir als erstes in den Sinn kommen, und das sind dann die, die mich vermutlich auch am meisten nerven. Und die schreibe ich auf. Und dann mache ich da aus dem, darüber bin ich genervt, formuliere ich eine Frage und ein Objective. Mhm. Und dann packe ich das in mein Planungssystem fürs nächste Jahr, da habe ich eine Software für. Und dann überlege ich mir, was sind die Key Results dazu? Also wann merke ich, dass das besser wird? Mhm. Und wenn ich diese Key Results habe, dann stelle ich mir die Frage, welche Handlungen führen zu diesen Ergebnissen? Und dann muss ich es nur noch machen. Und das gelingt mir manchmal oder manchmal gelingt es mir auch nicht. Und dann bin ich auch durch mit meinem Jahresrückblick. Und das im Übrigen, ne, also dieses Planungssystem, dieses OKR-Planungssystem, was ich da habe, das betrifft beide Bereiche, wenn man das beides als Bereiche bezeichnen will, nämlich sowohl der Olaf der Unternehmer als auch Olaf der Mensch. Das ist eins für mich. Insofern sind auch meine OKRs, meine Objective, nicht aufgeteilt in Menschsein und Unternehmer sein. Ich trenne das nicht.
Du hast ganz zu Beginn gesagt, dass es um Innovationen geht.
Ja.
Und zum Einstieg in die Podcast-Folge. Und natürlich betrifft das jetzt möglicherweise nochmal wieder auch mehr diesen Jahresausblick, die Jahresplanung. Aber das würde ich auch gerne von dir wissen. Wenn du jetzt sagst, es geht in deinem Unternehmen darin, die auch immer wieder, gerade bei einer Steuerberatung, bei einer Strategieberatung, ist so viel Bewegung drin. Bei mir auch und bei vielen auch Unternehmen von unseren Hörern. Das ist ja nochmal was anderes. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, was nervt mich und was war gut und was war schlecht, sondern diese Offenheit für Innovationsbereitschaft, diese Möglichkeit zu sagen, hey, hier verändern sich Märkte, hier verändern sich Gegebenheiten, hier muss ich ein Auge drauf werfen oder auch, das ist, also Innovationsmanagement, worauf ich hinaus will, to make a long story short, Innovationsmanagement ist für mich auch nicht immer nur nach vorne planend gesehen, sondern auch eine Frage der Reflexion.
Ja.
Hast du da vielleicht nochmal so ein paar Ideen, wie man das nicht aus dem Auge verliert und als Unternehmer auch da nicht nur achtsam ist, sondern auch eine Freude dran entwickelt.
Also Innovation bedeutet nicht Raketenbau. Das ist nicht Innovation. Innovation bedeutet, das könnt ihr euch irgendwie mal unter die Augenlider tätowieren, Innovation bedeutet, heute besser sein als gestern. Was bedeutet...
Nein, aber doch nicht nur, Olaf. Ich meine jetzt mal so Schumpeter. Ich meine jetzt wirklich mal disruptiv, wirklich hinzugehen und zu sagen,
Disruption und Innovation sind witzigerweise zwei unterschiedliche Wörter im Vokabelbuch. Ich rede nicht von Disruption, ich rede von Innovation. Und Innovation bedeutet, heute besser sein als gestern. Und zwar ich. Ich bin heute besser als gestern und morgen bin ich besser als heute.
Dann haben wir aber einen unterschiedlichen Begriff von Innovation.
Das mag sein, willkommen in meiner Welt. Innovation bedeutet, ich mache Dinge besser. Und jetzt muss ich reflektieren, ne, als Bestandteil deiner Frage, ich muss reflektieren, was war denn jetzt nicht gut? Und wo kann ich es besser machen? Was bedeutet überhaupt besser? Besser ist es dann, wenn mein Service besser wird, wenn mein Produkt besser wird und wenn ich weniger genervt bin und wenn meine Leute weniger genervt sind. Dann ist es besser. Meine Kunden idealerweise auch. Dann ist es besser. So, das bedeutet Rückschau, das bedeutet Reflexion für mich, zu gucken, was ist nicht gut gelaufen. Dann stelle ich mir die Frage, wie soll es denn laufen? Objective. Wie messe ich, ob es besser läuft? Und was muss ich tun, damit ich diese Ziele erreiche? Fertig.
Ich meine was anderes. Also ich meine, wir sind in extrem stark sich verändernden Zeiten.
Ja.
Und für mich ist eine Rückschau auf eine Branche, also du jetzt beim Steuerberater, ich jetzt im Medienhaus, also eine Rückschau auf eine Branche. Wo lagen die Innovationen im Markt? Wo lagen Innovationen in anderen Ländern? Wo geht die Reise hin? Wo muss ich vielleicht Automobilzulieferindustrie? Die haben irgendwie tolle, weiß ich nicht was, Spritzgusstechnikanlage, keine Ahnung. Wir können jetzt sagen, wir machen morgen ganz andere Sachen. Das meine ich mit diesem Disruptiv.
Wir können es am Steuerberatermarkt festmachen.
Ja, gerne.
Das ist für mich nicht Innovation. Innovation ist für mich per se erst einmal nach innen gerichtet. Das bin ich. Ja, und dann kann ich mir auch meinen Markt umgucken. Ich schaue mir mein Marktumfeld an.
Ja.
Und das tue ich auch. Als Prozess für die Zukunft. Ich weiß heute, und nicht nur seit heute, ich weiß seit 2-3 Jahren, dass der Steuerberatermarkt vollkommen implodieren wird.
Ja.
Der wird nicht explodieren, der wird implodieren, der wird in sich zusammenbrechen, das weiß ich. Ich habe zum Beispiel eine strategische Entscheidung getroffen, deswegen letztes Jahr, weil ich den Mietvertrag, den wir hier neu abgeschlossen haben in den neuen Räumlichkeiten, habe ich über 5 Jahre abgeschlossen. Ich meine, ich habe den auf nur 5 Jahre abgeschlossen, weil ich weiß, dass innerhalb der nächsten, jetzt nunmehr 4 Jahre, im Steuerberatermarkt, da werden Dinge passieren, ja, die werden ganz, ganz fürchterlich werden. Wir haben einmal ein demografisches Problem, wie jede andere Branche auch. Ja, die ganzen 65er und davor Jahrgänge, die scheiden alle aus, mit ihnen die Mitarbeiter. Und gleichzeitig haben wir von, was eigentlich okay ist, gleichzeitig haben wir aber auch den KI-Druck und so wird es zum Beispiel sein. Und diese Systeme, die sind da, die sind nicht in der Entwicklung, sondern die sind da und im Einsatz. Die sind nur noch nicht ausgerollt und sie sind nur noch nicht in der Fläche ausgerollt. Mhm. Aber die sind da, die existieren. Einen der größten Märkte im Steuerberaterbereich, nämlich die Finanzbuchhaltung, einfach wegwischen wird. Und das ist in einer Standardsteuerberatungskanzlei. Die Standardsteuerberatungskanzlei hat irgendwie 2 Mitarbeiter. Also das sind in der Regel kleine Buden im Schnitt und Finanzbuchhaltung ist da bei weitem der größte Umsatzträger und das wird eliminiert werden. Das wusste ich im Übrigen schon vor 10 Jahren und deswegen habe ich die SRB Steuerberatungsgesellschaft strategisch anders aufgebaut. Von mir aus kann der Finanzbuchhaltungsmarkt morgen verschwinden. Da passiert mir hier nichts, gar nichts. Im Gegenteil, klatsche ich in die Hände, freue mich, kann ich endlich ordentliche Arbeit machen. Und das ist natürlich Marktbeobachtung, aber das tue ich nicht nur zu Weihnachten.
Das meinte ich.
Ich unterhalte mich mit den Menschen, die da maßgeblich sind. Ich habe Kontakt zu den relevanten Softwareherstellern in der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass die das, finde ich toll, du bist ja auch erfolgreich, aber hast du das Gefühl, wir wollen ja in der Folge jetzt auch ein bisschen helfen. Ich habe das Gefühl, dass diese Gespräche führen andere Unternehmer auch, aber ich finde diese Zeit für diese Reflexion dessen, sich diese zwischen den Jahren zu sagen, die Woche ist jetzt nur mal dem, was bedeutet das denn, dass ich mich vor 4 Wochen oder für 4 Monaten mit der Christine darüber unterhalten habe. Das ist ein Punkt, der kommt mir zu kurz bei vielen Unternehmen. Nicht bei dir, aber ich würde mal behaupten, 80-90% der Menschen machen es nicht. Und das finde ich so schade, weil die puzzeln irgendwie so weiter, die führen die Gespräche, die haben den gleichen Input wie wir. Die lesen, die gucken die gleichen Sendungen im Fernsehen, die lesen das gleiche Magazin, aber dass hier diese Synapsen verbunden werden und das heißt, was bedeutet es, dass in Amerika gerade oder in China unser Kreis umgefallen ist? Was bedeutet das für mich? Ja. Dafür brauche ich Zeit. Und zwar viel Zeit und da kann ich auch nicht sagen, das mache ich von 3 bis 4. Deswegen bin ich in dieser Tagesbar, weil da muss ich den ganzen Tag, vielleicht kommt dieser Gedanke erst um 5. Aber dann habe ich zwischendurch, hat mir 5-mal jemand Nüsschen gebracht und ein Cappuccino und ich kann da nicht sagen, das muss jetzt passieren. Deswegen.
Ja, du kommst ja total in Schwung da, hoppala.
Ich krieg gerade die Energie, weil ich dafür so plädieren möchte, dass ihr, die uns dazu hört, dass ihr euch da wirklich Zeit für nehmt.
Birgit, alles das, was du gerade eben gesagt hast, ne, kann ich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Nicht im Unternehmen arbeiten, am Unternehmen arbeiten. Das ist das, was du gerade eben beschrieben hast. Und das mache ich bitte nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern das mache ich am besten jeden Tag, einmal die Woche. Nimm dir Freitag, nimm dir Samstag, ist mir scheißegal. Steh morgens, so wie ich das mache, steh morgens um 5 auf und setz dich bis, was weiß ich, 6.30 Uhr hin, guck aus dem Fenster, trink einen Kaffee und denk darüber nach, wie sich dein Markt entwickelt. Das ist deine Unternehmeraufgabe. Und das ist nichts fancy. Ich gehe in die Tagesbar und versuche da nicht zu saufen, sondern nur die Nüsschen zu essen. Und dann setze ich mich eine Woche dahin und dann reflektiere. Du musst das permanent machen. Das muss zu deinem Arbeitstag gehören. Das ist deine Arbeit. Und meiner Meinung nach ist es eine tolle Idee, irgendwo hinzufahren, das zu machen, einmal im Jahr. Aus meiner Sicht ist es
Q1, quartalsweise.
Von mir aus. Ich würde es jeden Tag machen. Und das, alles das, was du gesagt hast, dieses, wo geht mein Markt hin, wo geht mein Produkt hin, was bedeutet Service, was ist Innovation, was bedeutet das, wenn Trump durchdreht, wohin entwickelt sich der Goldpreis, welche Auswirkungen hat das auf mich, spielt die KI eine Rolle, vielleicht, und so weiter. Das sind alles Fragen von am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Mhm. Das ist, genau darum geht's. Und darum geht's auch bei Work Hard But Smart.
Ja, Olaf, aber das ist doch gut. Das heißt, Reflexion, im Grunde genommen, du sagst so jeden Tag eine Stunde Freiraum dafür haben, das mit in seinen Kalender einplanen, dass man das hat und nicht nur morgens im Bett schon die ersten E-Mails beantworten, sondern ich finde die Morgenzeit dafür übrigens auch sehr gut, sich morgens zu sagen, das ist so eine Fokuszeit, an der man da rangeht, das jetzt wochenweise, monatsweise, quartalsweise, jährlich ist, kann auch sein, ja. Aber wollen wir damit abschließen, dass wir dafür plädieren, dass auch das letzten Endes, egal welche Methode, deine, meine, irgendeine andere, gibt 1000 YouTube-Videos, bitte bucht keine Masterclass von irgendeinem Hiopai, ruft lieber Olaf an und dann macht ihr euch einfach mal da an die Arbeit und nehmt das auf.
Ja, das ist das, was ich in diesem Podcast schon, ich weiß nicht wie oft gesagt habe, dieses Bullshit-Bingo-Aussagen-Dingsbums, mit dem du sollst am Unternehmen arbeiten. Das beschreibt genau das, was du gerade erzählt hast. Vielleicht fällt mir ja nochmal irgendwas Griffigeres dafür ein. Innovationsmanagement von mir aus. Das klingt aber auch sehr hochgestochen. Mhm. Ja, und du musst gucken, was ist in deinem Markt los. Ja, und du musst als Unternehmer, du solltest als Unternehmer nicht nur irgendwie anders bezogen, weil gerade irgendwie Silvester kommt, sondern das ist eigentlich deine originäre Unternehmeraufgabe, zu gucken, wird mein Unternehmen in 5 Jahren noch existieren. Mhm. Und ich weiß, dass im Steuerberatungsbereich viele Steuerberatungskanzleien in 5 Jahren nicht mehr existieren werden, weil die das technisch nicht auf den Kreis kriegen. Wir haben das Jahr 26 für uns als das KI-Jahr ausgerufen. Wir haben in 25 uns vorbereitet, ich habe Mitarbeiter geschult, ich habe mich selber vor allen Dingen geschult. Ich kann mit KI umgehen, so. Ich sag mal ganz gut, ich würde mich jetzt nicht als Pro bezeichnen, aber ich glaube, ich weiß schon ganz gut, wie das funktioniert. Und nehme jetzt meine Mitarbeiter mit auf die Reise. Und das erste Quartal 26, das ist insoweit schon auf KI getrimmt. Da werden wir lernen, wie wir unseren Alltag mit KI besser bestreiten können und rechtlich dürfen. Und wir gucken, wo geht der Markt hin? Was passiert jetzt eigentlich? Und bereiten uns da weiter drauf vor. Wenn die KI kommt im Steuerberatungsmarkt massiv, sind wir schon lange fertig. So, und das ist das Ziel.
Olaf, und ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nochmal so ein Ausblick auf den Work Hard But Smart Podcast. Du machst ja weiter nächstes Jahr, ne? Du, dieser Podcast, der macht dir Spaß, der geht weiter.
Ja.
Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das deine Hörer interessiert, wie es bei dir läuft und konkret da rauszugehen. Deswegen lass uns doch mal vereinbaren, dass wir für Ende von Q1 eine Folge machen oder Beginn Q2, dass du mal sagst, wie ist denn das so bei euch gelaufen? Was waren so Fallstricke? Was hat gut geklappt? Was hat dich genervt? Ich fände das spannend, da mal hinzuhören, ja?
Okay. Gerne. Vielleicht haben die Hörer ja Lust, das zu kommentieren und zu sagen, ob sie da wirklich Bock drauf haben. Ansonsten kriegen sie halt eine Zwangsbeglückung, weil wir da Bock drauf haben. Das ist auch in Ordnung.
Ja, das ist doch, wenn du sagst, das ist für deine Kunden, für die Menschen, mit denen du arbeitest, ein wichtiger Aspekt zu sagen, eine Reflexion zu machen, dann lebe es vor und dann wird das im Podcast vorgelebt.
Dann mal los. Das war spannend. Vielen Dank.
Gerne.
Ein guter Austausch. Und mal wieder sind wir uns nicht in allem einig und das finde ich gut.
Ja, das stimmt.
Das muss auch so sein. Toll, Dankeschön. So, jetzt habe ich dich die ganze Zeit damit geärgert, zurückzugucken und zu schauen, was ist schlecht gelaufen, was kann besser laufen. Ich habe eine Idee für dich. Wenn du möchtest, dann kannst du ab Januar in das Work Hard But Smart System einsteigen. Was ist Work Hard But Smart System? Das ist eine hybride Strategieberatung. Hybrid deswegen, weil es alle 14 Tage mit einem Videokurs anfängt, aber es ist eben nicht nur ein Videokurs, sondern es ist hybrid. Dem Video schließt sich ein Sparringstermin mit mir persönlich an. Nicht mit Mitarbeiter, mit mir persönlich. Ich verkaufe euch also keinen Videokurs, sondern ich mache euch das Angebot, mit mir zusammen daran zu arbeiten, eure Strategien in eurem Unternehmen zu verbessern, sodass ihr dann vielleicht nächstes Jahr bei dem Podcast zuhört und sagt, hey, bei mir läuft's besser als vorher. Das wäre das Ziel. Wie lange das Ganze funktioniert, wie lange das dauert, wie viele Einheiten, welche Einheiten wir machen, das finden wir gemeinsam heraus, indem wir uns darüber unterhalten, was eben bei euch gerade die Themen sind. Und dann wird das Programm individuell für dich zusammengestellt, auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und wir arbeiten gemeinsam daran, ich nehme dich an die Hand, wir arbeiten gemeinsam daran, dass dein Unternehmen besser wird, als es vorher war. Denn ihr wisst ja, Innovation ist ja heute besser sein als gestern. Und das machen wir zusammen.
Gibt es aber jetzt noch einen Work Hard But Smart-Tipp, bitte schön, zum Jahresende?
Ja, gibt's. Aber ein kleines bisschen anders, als ihr das so gewohnt seid. Hier ist für euch der Work Hard But Smart-Tipp. Dieser Work Hard But Smart-Tipp ist eigentlich weniger ein Tipp, ist eigentlich mehr Aufforderung. Wir haben uns jetzt in dieser letzten Stunde mit Innovation beschäftigt, mit Reflexion beschäftigt, mit Rückblick, was ist scheiße gelaufen und was nicht und gut und so weiter. Also wir haben uns hauptsächlich mit Sachen beschäftigt in der Rückschau und so ehrlich muss man sein, die eher nicht so gut funktioniert haben. Ich möchte gerne, und das ist der Tipp eben, dass ihr euch bedankt, dass ihr auch mal Danke sagt. Und zwar zu der wichtigsten Person in eurem Unternehmen, nämlich zu euch selbst. Ich möchte, dass du dir dankst, dass du an dich geglaubt hast, als es noch überhaupt gar keinen Grund dazu gab, an dich zu glauben. Und ich möchte, dass du dir dankst für die ganze harte Arbeit, die du geleistet hast. Und die keiner sieht und die keiner zu schätzen weiß. Denn wir wissen ja, oben auf der Pyramidenspitze, es ist einsam, es ist kalt und es ist zugig. Und ich möchte, dass du dir dankst für die privaten Opfer, die du gebracht hast, die Geburtstagseinladungen, die du nicht annehmen konntest, dafür, dass du persönlich zurückgesteckt hast und dass du da warst, wenn es gebrannt hat und auch wenn du eigentlich eine Pause gebraucht hättest, bist du da gewesen und hast die Dinge getan, die zu tun waren. Und ich möchte, dass du dir dankst dafür, dass du niemals aufgegeben hast, dass du nach jedem Rückschlag, nach jedem verlorenen Kunden, nach jedem gescheiterten Projekt wieder aufgestanden bist und weitergemacht hast. Und ich möchte, dass du dir dankst dafür, dass du versuchst, mehr zu geben, als du nimmst. Dass du versuchst, das Richtige zu tun, auch oder gerade weil das Richtige zu tun fast immer schwerer ist als das Einfache. Ich möchte, dass du dir dafür dankst, dass du Arbeitsplätze schaffst und dass du dafür sorgst, dass andere Familien ein gutes Leben haben. Und zu guter Letzt dank dir dafür, dass du du geblieben bist. Dass du dich nicht hast verbiegen lassen, sondern dass du deinen Weg als Unternehmer authentisch gehst. Du bist das Fundament unserer Gesellschaft. Du bist ein Teil dessen, der diesen ganzen Laden Deutschland hier am Laufen hält. Und wenn du dir nicht danken magst und es auch sonst niemanden gibt, der das tut, dann mache ich das jetzt. Danke. Danke für deinen Einsatz. Komm gut ins neue Jahr. So, und jetzt reicht's, ne? Bevor wir vor lauter Selbstergriffenheit in Tränen ausbrechen, Arsch hoch, weitermachen, work hard but smart. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Das war Work Hard But Smart, der Podcast für Wachstum und finanzielle Sicherheit. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. Ich sage danke, danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung, ich freue mich über eine Empfehlung oder ganz besonders über ein ehrliches Feedback. Denn nur so wird aus einer guten Idee eine Bewegung. Und bis zum nächsten Mal, denk dran, harte Arbeit ist gut, aber nur smart wird sie wirksam. Work Hard But Smart. Bis bald.